Spannende Frage. Bevor wir die beantworten, würde ich vielleicht mit einem Mythos aufräumen. Und vielleicht bietet sich dieser Podcast ja dazu eigentlich blendend an.
Hau raus.
Denn nämlich in Batterien stecken de facto per Definition gar keine seltenen Erden. Seltene Erden gehören zur Hauptgruppe der Lanthanoide und haben nichts mit Batterien zu tun. Sind zwar kritische Rohstoffe, die wir tatsächlich definieren auf der Kathodenseite, sind aber de facto gar keine seltenen Erden. Aber seltene Erden finden sich trotzdem in Elektrofahrzeuge, nämlich wo ganz anders, nämlich in Motoren. Beispielsweise mit dem Thema Samarium oder Neodym. Das sind tatsächlich seltene Erden, die einen permanenten Synchronmotor tatsächlich permanent erregen. Dafür werden die eingesetzt. In Batterien gibt es die gar nicht. Also vielleicht das mal zur Einordnung.
Kobalt ist halt immer noch ein kritisches Thema.
Es ist ein kritisches Thema, aber per Definition keine seltene Erde. Und von daher ist das mal ein interessanter Aspekt, den wir vielleicht mal so...
Wieder was dazugelernt.
Ja, auf jeden Fall.
Festhalten können. Jetzt zum Thema tatsächlichen Förderung. Es gab tatsächlich mal eine Förderung für elektrische Nutzfahrzeuge. Das ist schon 3 Jahre jetzt tatsächlich her, gefördert vom BMVI und nannte sich KSNI-Förderung. Klimaschonende Nutzfahrzeuge und Infrastruktur. Und hier wurden bis zu 80% der Mehrkosten gegenüber einem Diesel-Lkw gefördert. Also legt man ein Diesel-Lkw offen gegenüber einem Elektro-Lkw, wurde sich die Differenz angeschaut und 80% der Mehrinvestitionen wurden tatsächlich gefördert.
Und dann ist ja der Return on Invest ja so schnell erreicht gewesen eigentlich, dass man sich ja schon fast fragen muss, warum fahren erst, was sagtest du gerade eben, mal 3000 Einheiten über 16 Tonnen in Europa?
Von uns.
Aber warum sind das dann, wo es diese Förderung ja gab, nicht schon mit noch einer 1 oder einer 2 davor?
Das ist eine super spannende Frage und eine ganz einfache Antwort darauf. Es gab die nur in Deutschland, es wurde ein bisschen von Frankreich kopiert. Aber so spannend, wie diese Förderung auch klingen mag, gab es nachher bürokratische Hindernisse, die wir tatsächlich hatten.
Klassiker.
Ne?
Wie immer.
Es wurde geplant, dass diese Förderung jedes Quartal tatsächlich geöffnet wird. De facto wurde es innerhalb von 4 Jahren nur 2-mal geöffnet. Jetzt könnt ihr euch vorstellen, wenn es erstmal kommuniziert wird und so viel Geld mehr oder weniger abgegriffen werden kann für den Unternehmer, dann mache ich was? Ich warte erstmal ab. Und dieses Abwarten hat natürlich sehr stark dazu geführt, dass der Markt sehr langsam überhaupt gestiegen ist, weil man nur innerhalb von wenigen Wochen in dem Förderfenster die Möglichkeit hatte, den Antrag einzureichen. Ja? Und dann es relativ lange gedauert hat, bis beschieden worden ist, ja, ob man jetzt zu den Glücklichen gehört oder nicht. Und in der Zwischenzeit ist nichts passiert. Das heißt, das ist natürlich Fluch und Segen zugleich. Und ich kann euch sagen, wir befinden uns jetzt im Jahr 2026. Als das 2020 mal angekündigt worden ist, war natürlich die Aufbruchstimmung und die Euphorie groß. Aber tatsächlich war das eher ein Hindernis, den Markthochlauf schneller zu realisieren, als es tatsächlich geholfen hat für den Markt. Ja. Und aus Herstellersicht bin ich heidenfroh, dass es nicht mehr diesen Mechanismus gibt, sondern tatsächlich über die Maut, die viel stärker den Endkunden incentiviert, als alles andere, was dazwischen liegt. Und neben dem Thema des LKWs wurde auch die Ladeinfrastruktur tatsächlich gefördert mit bis zu 80%. Und das ist natürlich auch aus Unternehmersicht ein sehr interessanter Anwendungsfall gewesen, wo halt nicht nur der LKW gefördert wurde.
Und dann vielleicht zu den aktuellen Förderungen mal hin. Und das ist so, also nochmal zu dem, was Tassilo gesagt hat. Das ist ja auch die große Kritik der Verbände an der Politik. Bringt mal was raus, was Langfristigkeit hat. Und nicht diesen Wechsel, weil dann gibt es keine Planbarkeit und jeder wartet ab. Und ein schönes Beispiel ist, gerade gibt es eine Förderung für Depotladen, also an meinem in Anführungszeichen heimischen Depot. Kleine mittelständische Unternehmen bekommen da 40% der Ladeinfrastruktur gefördert oder der Infrastrukturinvestitionen. Und größere Unternehmen, DSV, DAXA und Co., kriegen immerhin noch 20%. So, aber jetzt auch da wieder, wann soll die kommen? Im Q1. Jetzt haben wir Anfang Februar. Bisher ist noch keine Förderung in Sicht. Wie schaut es aus auf der Unternehmerseite? Ich warte erstmal ab, bis die Förderung kommt. Und dann bin ich wieder in diesem gleichen Turnus. Und dann braucht es einfach diese Planbarkeit. Und wenn du den Unternehmern die Planbarkeit gibst, der Markt regelt sich von alleine. Aber sie brauchen sie. Und das ist einfach ein großes Thema. Und aber trotzdem mit dieser Infrastrukturförderung fangen natürlich die Leute dann auch schon schneller an zu investieren.
Also ein Ergebnis kann man ja sagen, wir können froh sein, dass Vater Staat sich treu bleibt. Er blockiert mit seiner Bürokratie und seiner Politik alles das, was eigentlich positiv ist und bremst mal locker aus.
Genau, und vorher hat aber von den Herstellern ja gefordert, hey, steigt bitte um, fördert das Thema, kommt da, also bietet da mehr an und jetzt bremst das halt aus. Und das ist natürlich dann auch wieder die große Kritik, aber da hast du natürlich die Insight.
Ich meine, das ist wirklich genau der Punkt dabei. Ne? Wir als Hersteller, alle europäischen Hersteller sind in einer Direktive angehalten, die CO2-Emissionen der Flotten von unseren elektrisch oder von unseren LKWs allgemein deutlich zu reduzieren. 2019 sind wir angehalten worden, als Hersteller alle Flottenemissionen oder Flottenverbräuche und darüber Emissionen, vorhin hatte ich gesagt, ein Liter sind 2,66 Kilogramm CO2, kann man relativ schnell ausrechnen, wie viel CO2-Emissionen dadurch entstehen, angehalten, diese offen zu legen. Und jetzt haben wir eine Verordnung, nennt sich Vecto, wo wir tatsächlich bis 2025, also im letzten Jahr, 15% unserer CO2-Grenzen reduzieren müssen auf das Basisjahr 2019 und bis 2030. Wenn ich jetzt weiß, dass ein Liter Diesel ein festes Verhältnis hat an CO2-Emissionen und ich das nicht über eine Abgasnachbehandlung reduzieren kann, wie nämlich Schadstoffe, das sind zwei verschiedene Paar Schuhe tatsächlich, ja, dann verstehe ich 30% Reduktion, wie viel überproportional ich eigentlich den Verbrauch senken muss bei dem konventionellen LKW, um dorthin zu kommen. Das heißt, wir sind an alle Hersteller darauf angewiesen, ganz schnell ganz viele elektrische LKWs ebenfalls auf die Straße zu bringen. Ne? Und da sieht man natürlich auch den Druck, den wir als Hersteller haben, weil dahinter sind Milliarden an Strafen, ne? Die wir tatsächlich zahlen müssen, wenn wir das Ziel nicht erreichen. Und deswegen ist es so relevant auch, dass wir in eine Skalierung kommen. Weil man kann sich jetzt vorstellen, im Pkw-Bereich habe ich heute schon eine hohe Ausbringungsmenge. Jetzt habe ich vorhin gesagt, Batterien sind nicht gerade günstig. Wenn du jetzt eine geringere Ausbringungsmenge hast, und da reden wir eher in einem Tausenderbereich, dann habe ich natürlich auch deutlich geringere Fixkosten-Degressionseffekte. Das heißt, nur wenn ich eine hohe Ausbringungsmenge an Stückzahlen auf die Straße bringe, kann ich überhaupt solche Skalierungseffekte nutzen. Und da hilft uns natürlich eine Förderung am Anfang. Ja? Und wenn die nicht gescheit, ich sag mal, gemacht wird, ja, dann ist es natürlich für uns ein Hindernis. Und das sehen wir jetzt auch ganz klar, dass wir unter Zugzwang sind, weil bis 2030, das ist nicht mehr lange hin, und dann sind die Cut-offs bei 30% extrem zum Basisjahr 2019. Und ich will dazu auch nochmal betonen, ein Nutzfahrzeug war immer schon so ausgelegt, dass es möglichst effizient ist. Weil der Unternehmer möchte möglichst wenig Geld für 100 Kilometer in Form von Kraftstoff auch bezahlen. Das heißt, da sind einfach die Möglichkeiten nicht so stark gegeben, dass ich da extreme Sprünge mache. Und deswegen ist es so relevant, in sogenannte Zero-Emission-Vehicles tatsächlich zu investieren, die in dem Betrieb keine CO2-Emissionen haben. Das sind batterieelektrische Fahrzeuge als auch Fuel-Cell-Electric-Vehicles. Ja?
Da wollte ich tatsächlich mit meiner nächsten Frage dran anknüpfen. Wenn die sich heute selbstständig, unabhängiger machen, du hast es vorhin beschrieben, mit PV und weitere Möglichkeiten erneuerbare Energien. Inwieweit spielt auf Unternehmerseite heute bereits auch hier Batteriespeicher eine Rolle zur Sicherung ihrer Ladeinfrastruktur, zur Sicherung der Möglichkeit, tatsächlich die LKWs 24 Stunden am Tage auch aus eigenproduziertem Strom versorgen und beladen zu können?
Ja, also eine wahnsinnig große Rolle. Also wir haben bei den Batterien, also klar noch sind sie irgendwo teuer, aber wir haben einen Preisverfall in den letzten 5 Jahren von über 80%. So, also Batterien sind zumindest im stationären Bereich schon wahnsinnig günstig geworden. Und ich habe ja eben die Netzanschlussthematik sowieso schon angesprochen. Gerade deswegen kommen sie natürlich mehr und mehr zum Einsatz, da sich dann halt auch die entstehenden Lastspitzen, die ja dann durch die LKWs dann kommen, abfedern kann, abpuffern kann. Ich sage immer so schön, ja, das funktioniert quasi wie eine Klospülung. Heißt, ich lade in den Speicher relativ langsam voll, der Truck kommt, ich entlade ihn schlagartig und dann kann ich ihn wieder nachladen. Und auch da, vielleicht habt ihr das schon mal gehört, so negative Preise, negative Stunden. Im Winter ist es eher nachts, im Sommer ist es eher tagsüber und an den Wochenenden, Feiertagen. Genau, und auch da kann ich dann durch dynamische Stromtarife ansetzen und kaufe mir die Energie quasi so zu, wie ich sie brauche. Und da gibt es smarte Lösungen. Also wir haben ein eigenes Energiemanagementsystem entwickelt, das EP Sherpa. Und das lernt selbstständig mit, also es ist KI-gestützt, lernt selbstständig mit, wie ist mein Verbrauch, wie entwickelt sich mein Verbrauch und wie sind quasi meine Touren und meine Auslastung. Und dann kaufe ich quasi Sonntagnacht um 2 den Strom zu, wo er am günstigsten ist, wenn ich nicht genug PV-Leistung vor Ort habe. Dann habe ich den Speicher voll, die Batterie elektrischen LKWs werden zur gleichen Zeit geladen, dann fahren die morgens weg, die ersten kommen mittags zurück, vielleicht ist an dem Tag alles bewölkt, ich habe keine PV-Leistung, dann werden die Batteriespeicher entladen und so habe ich ein System, ein intelligentes System, was auch vernetzt funktioniert, aber, und das muss man dabei sagen, es ist komplex und du brauchst natürlich eine Investition.
Das ist genau mein Anknüpfungspunkt. Ist das, was du sagst, aktuell Theorie oder ist es auch schon Praxis?
Nee, wir machen das schon aktiv. Also ein schönes Projekt sind die Paul-Nutz-Fahrzeuge, habe ich eben schon mal erwähnt. Und da kommt wirklich alles zum Tragen. Heißt, die produzieren batterieelektrische Nutzfahrzeuge, die haben eine PV-Anlage auf dem Dach. Teaser, wir haben jetzt eine 1,1 MW-Anlage dort installiert. Die dürfen aber nur 500 kW ins Netz einspeisen. Heißt, du hast einen Batteriespeicher daneben, du hast die Ladeinfrastruktur. Wir haben die Möglichkeit, die PV-Anlage über die Zeit auszubauen. Und was wir halt immer machen inzwischen, wenn wir jetzt die Infrastruktur sowieso erneuern, neue Trafos, neue Übergabestationen so, dann bauen wir die immer best ready, sagen wir so schön. Und dann kann ich auch meine Batteriespeicher relativ schnell und unkompliziert erweitern, um dann noch in Anführungszeichen eine größere Netzanschlusskapazität zu haben oder mehr Energie zur Verfügung, um das dann gut umzusetzen. Aber ich sage jetzt mal, gerade dieses Vernetzte machen noch sehr, sehr wenige. Viele haben dann noch in Anführungszeichen die alte PV-Anlage, die einfach erzeugt und einspeist und merken das ja selber gar nicht. Also wir hatten auch vor ein paar Wochen wieder einen Kunden, wo wir in der Überwachung gesehen haben, auf einmal hat er Leistungsspitzen. Wir haben gedacht, woher kommen die denn? Aber die kommen, wenn nicht die PV-Energie quasi produziert wird. Ja, und dann haben wir da angerufen, okay, ja, ich habe jetzt 4 batterieelektrische Trucks und die steckt halt immer an, so wie die gerade kommen. Dann haben wir das gesagt, innerhalb von 3 Tagen, und das ist wieder dieser Unternehmergedanke, innerhalb von 3 Tagen alles umgestellt, die batterieelektrischen Trucks werden zu 90% in diesen Zeiten geladen. Dadurch, die haben PPA mit uns, 12 Cent zahlen die für den Strom, der da reingeht. Und das ist natürlich ein wahnsinniger Vorteil. Und dann kommt die THG-Quote noch gar nicht zum Tragen, aber da würde ich den Ball mal wieder rüberspielen, weil das ist nämlich auch noch ein sehr spannender Punkt.
Ja, den nehme ich doch gerne auf, aber möchte vielleicht auch noch an ein Beispiel anknüpfen, weil das ist definitiv das Essentielle, auch aus Unternehmersicht, sich mit dieser Thematik Infrastruktur natürlich tiefer auseinanderzusetzen. Und ich meine, wenn man so einen elektrischen LKW hat, dann kommen ganz viele Fragen auf. Ja? Wie betreibe ich den? Aber die entscheidende Frage ist tatsächlich, wo kriege ich genügend Strom her? Ja? Und Matthias hat es gerade so angesprochen, wenn ich Lastspitzen habe, laufe ich die Gefahr, dass ich irgendwann in einen anderen Tarif reinkomme, in einen Leistungstarif. Ja? Und es ist natürlich davon abzuraten, diese Lastspitze in meinem Tarif zu haben, weil ansonsten zahle ich diesen Tarif für das ganze Jahr. Ja? Und das wird natürlich extrem teuer. Deswegen ist es so sinnvoll, ein vernünftiges Lastmanagement zu haben, dass diese Stromleistungsspitzen halt kappt. Ja?
Oder den Batteriespeicher in
Kombi. So. Genau. Und deswegen ist es auch für uns als Hersteller gar nicht mehr so wesentlich, den elektrischen LKW dem Kunden an die Hand zu geben, sondern wirklich dieses Ökosystem rundherum. Und Infrastruktur ist eins der wesentlichen Bausteine. Ja? Und deswegen, mein Team beschäftigt sich auch nur eigentlich darum, wie kann ich den Kunden bestmöglich beraten, ja, diesen Umstieg zu erleichtern. Und Infrastruktur ist etwas, wo wir dann auch mit Partnern zusammenarbeiten, die dann das Know-how tatsächlich auch auf die nicht nur auf die Straße bringen, sondern tatsächlich in Tiefbau stecken. Wie kann ich das Ganze intelligent auch beim Kunden so gestalten, PV angeschlossen, Batteriespeicher, sodass ich natürlich auf der einen Seite mein LKW immer dann geladen habe, wenn ich ihn auch betreiben möchte. Das heißt, dass er immer voll zur Verfügung steht, ja? Dass er möglichst wenig Standzeiten hat und dass das Ganze zuverlässig läuft. Ja. Und ich habe vorhin gesagt, das erste Mal, dass der Unternehmer in der Lage ist, die Betriebskosten tatsächlich selbst zu definieren. Und weiterer Anreiz ist tatsächlich das Thema der THG-Quote. Ne? Also der Zertifikatehandel, wenn ich mit so einem LKW oder halt mit einem PKW auch ein Jahr gefahren bin, bin ich ja in der Lage, tatsächlich auch dieses Zertifikat am Markt zu verkaufen. Ja? Und aktuell liegen die Preise, wenn ich das so richtig im Kopf habe, zwischen 1.500 bis 5.000 Euro. Das differiert sehr stark, wann ich im Jahr das mache. Wenn ich später am Ende des Jahres das mache, dann ist das relativ günstig, ja? Oder kriege ich wenig Geld für das, was ich eigentlich geleistet habe. Wenn ich es früh am Jahr mache, sind die Preise tatsächlich am Markt deutlich höher, weil sich wenig Leute damit tatsächlich beschäftigen. Und da bietet sich auf jeden Fall frühzeitig dort im Jahr das Ganze mal zu machen. Und das jedes Jahr. Ne? Und das ist natürlich auch noch ein weiterer Aspekt, wenn wir über das Thema Vollkosten sprechen.
Also man kann so sagen, Daumenwert pro LKW, der dann fährt, 4.000 Euro kann ich dadurch zurückbekommen, pro LKW. So, und das ist natürlich dann schon auf ein paar Jahre gerechnet.
Ja.
Schon ein interessanter Case, ja.
Also können wir eigentlich zusammenfassend sagen, die Anreize da draußen auf einen E-Truck umzustellen, derer sind viele. Der Gesetzgeber hinkt ein wenig hinterher, der Klassiker, das kennen wir. Aber nichtsdestotrotz sind die wirtschaftlichen Anreize so umfassend, dass man eigentlich sagen kann, E-Mobilität im Lastverkehr, jawohl, das ist es.
Einen Punkt würde ich noch ergänzen. Was halt entscheidend ist, ist ja diese Investition, die ich tätigen muss. Also wir haben eben darüber gesprochen, der batterieelektrische LKW, der ist einfach teurer. Wenn ich gleichzeitig noch die Infrastruktur investieren muss, wird es natürlich noch schwieriger. Und da arbeiten wir halt einmal mit total vielen Herstellern zusammen. Wir arbeiten mit vielen Logistikbestandshaltern, aber auch den Nutzern zusammen und sagen, okay, wir bauen die Infrastruktur, von der ich eben gesprochen habe, PV, Batteriespeicher, die Ladestation, und wir verkaufen dir einfach die Kilowattstunde, auch immer für einen sehr günstigen Preis. Also du kriegst da wirklich die Kilowattstunde an der Ladesäule zwischen 18 bis 24 Cent. Und generell den Strom für dein Gebäude auch günstiger. Und wir beschaffen dir auch den Reststrom. Heißt, wenn du eine Nachtenergie brauchst, kümmern wir uns auch drum. Und das ist dann so das Entscheidende, wo auch dann die Komplexität runtergeht, weil ich muss mich damit erstmal nicht direkt beschäftigen, sondern kann mich auf das batterieelektrische LKW-Thema beziehen. Und das ist ein ganz entscheidender Punkt, um da mehr Akzeptanz zu schaffen. Also das sehen wir einfach wirklich.
Ich glaube, festhalten kann man ungefähr 60% aller Anwendungsfälle heute schon im Nutzfahrzeugbereich darstellen kann, tatsächlich. Und das ist schon echt eine Menge.
Und ich glaube, das ist auch ein schönes Schlusswort.
Bleiben Sie stets auf dem Laufenden und abonnieren Sie Button Law. Werden Sie Teil unserer Community, die seit vielen Jahren Bestandteil der erneuerbaren Energien in Europa ist.
Button Law finden Sie überall dort, wo es Postkarten gibt.
Halt, Micha.
Ja, wo es Podcasts gibt. Richtig. Wir freuen uns auf Sie. Bleiben Sie neugierig und engagiert. Michael Nöding
und Dirk Voges.